HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Speedmarathon, das klingt ein bisschen wie ein Wettbewerb für Raser. Doch die Aktion soll genau das Gegenteil bewirken. Dabei handelt es sich genau genommen um eine Blitzeraktion, die europaweit stattfindet und auch Hessen beteiligt sich daran. An rund 260 Blitzstellen in ganz Hessen kontrolliert die Polizei also Autofahrer und zieht Temposünder aus dem Verkehr. Zum Beispiel auf der A5 im Landkreis Gießen. Da war auch hr-Inforeporter Klaus Pradella für uns, um sich die Kontrollen anzuschauen.
Guten Tag, Polizei. Wir führen ja eine Personen- und Fahrzeugkontrolle durch. Sie wurden in einer 80er-Zone mit 106 km/h gemessen. Ich brauche mal Ihren Führerschein.
Eine Polizeibeamtin hält einen von an dieser Stelle knapp 20 Temposündern an. Die meisten waren wie er um die 20 Stundenkilometer zu schnell. Dafür gibt es eine Geldstrafe von bis zu 80 Euro, aber keine Punkte in Flensburg. Damit allerdings müssen einige andere Autofahrer rechnen, denn es gab auch heute wieder einige Ausreißer. Auf dem Zubringer zur A5 in Mittelhessen, auf dem nur Tempo 80 erlaubt ist, waren zwei Pkw-Fahrer um 68 bzw. 49 Stundenkilometer zu schnell. Ihnen drohen hohe Geldstrafen und ein Fahrverbot. Die waren natürlich stinksauer. Die meisten herausgewunkenen Autofahrer zeigten aber Verständnis für die Kontrollen.
Die Herren machen auch ihren Job und ich bin leider Gottes etwas schnell gefahren und was sein muss, muss sein.
Ich habe es gehört in Bayern, aber habe gedacht Hessen, aber was heißt gedacht? Ich habe es halt einfach das Schild übersehen und war zu schnell und fertig aus.
Ich war unaufmerksam. Ich dachte, ich wäre noch in der 100er Zone. Und ich habe ein punktefreies Konto. Ich fahre eigentlich sonst entsprechenden Vorschriften, aber dieses Mal ist es eben schiefgegangen.
Nach einer ersten Zwischenbilanz ist die Polizei mit den Ergebnissen des Speedmarathons zufrieden. Hessenweit sind rund 7% der Autofahrer zu schnell unterwegs gewesen. Das deckt sich mit den Ergebnissen der vergangenen Jahre. Damit liegen die Verstöße beim Speedmarathon leicht unter dem Wert normaler, nicht angemeldeter Kontrollen. Da werden im Schnitt rund 10% Verstöße registriert. Und damit scheint die Strategie der Polizei, dass die Messstellen vorher bekannt gegeben werden, auch durchaus aufzugehen, sagt der mittelhessische Polizeisprecher Guido Rehr.
Wir haben in der Vergangenheit auch schon mal so Probemessungen durchgeführt, 14 Tage vor dem Blitzmarathon eine Stelle kontrolliert und nochmal 14 Tage später. Und wir mussten feststellen, dass natürlich das geringste Aufkommen an Geschwindigkeitsüberschreitung war in diesem Speedmarathon. Aber hinaus, die 14 Tage später, haben wir auch festgestellt, dass es deutlich weniger sind als normal. Also es hat eine gewisse Nachhaltigkeit, zumindest messbar für die 14 Tage.
Und deshalb kontrolliert die Polizei in Hessen beim sogenannten Speedmarathon, einer europaweiten Blitzeraktion gegen Raser. Klaus Pradella berichtete. Immer mehr Arbeitsplätze in Betrieben können nicht besetzt werden. Es fehlt an Personal und vor allem an ausgebildeten Fachkräften. Verschärft wird dieses Problem auch noch durch den demografischen Wandel, also dadurch, dass die Bevölkerung im Schnitt immer älter wird. Viele Unternehmen versuchen deshalb auch, Flüchtlinge in ihre Betriebe zu integrieren. Wie gut das gelingt und welche Schwierigkeiten es dabei gibt, Marcida Luca berichtet.
Seit 2 Monaten macht der 23-jährige Resa Mosseni eine Ausbildung als Restaurantfachmann im Luxushotel Steinberger Frankfurter Hof. Er ist aus Afghanistan geflüchtet. Hier versucht er sich eine Zukunft aufzubauen.
Ohne Ausbildung habe ich nachgedacht, kann man nicht also in Frankfurt oder in Deutschland leben, ja.
Im Steigenberger Frankfurter Hof arbeiten 10 Flüchtlinge. 6 von ihnen werden ausgebildet. Das Hotel ist Teil eines Netzwerkes der Deutschen Industrie- und Handelskammer und des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Initiative hilft Unternehmen aller Größen und Branchen dabei, Flüchtlinge zu integrieren. Berät sie zum Beispiel zum Thema Bleiberecht und Papiere, vermittelt den Kontakt zu anderen Organisationen. Im Netzwerk sind mehr als 2000 Unternehmen angemeldet. Der Großteil unter ihnen beschäftigt Flüchtlinge und bildet sie auch aus. Bundesweit gesehen haben etwa 1/3 der Flüchtlinge mittlerweile eine Beschäftigung. Das sei schon mal ein Erfolg, sagt Achim Derks vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag.
Wir erleben in den letzten Jahren, dass sich gerade kleine und mittlere Unternehmen hier sehr engagieren und das auch mit Erfolg. Wir haben inzwischen bundesweit 400.000 Geflüchtete in Beschäftigung oder Ausbildung. Das ist mehr, als wir erwartet haben. Wir wissen aber auch aus der Praxis, gerade auch der Unternehmen, die bei uns im Netzwerk sind, dass es dann doch immer Schwierigkeiten gibt. Also Stichworte sind Planungsunsicherheit, Rechtsunsicherheit auf der einen Seite, aber auch das Thema Sprache. Die Kenntnisse nicht so gut sind, dass die zum Beispiel für die Berufsschule ausreichen. Deshalb brauchen wir sicherlich dort auch noch verstärkte Anstrengungen.
Vor allem das Thema Arbeitspapiere und Bleiberecht sei nach wie vor schwierig. Im Aufenthaltsgesetz ist geregelt, dass Flüchtlinge, die ausgebildet werden, Deutschland nicht verlassen müssen. auch wenn ihr Asylantrag abgelehnt wird. Aber das ist immer eine Einzelfallentscheidung und an einigen Voraussetzungen gekoppelt. Genauso wie die sogenannte 3+2-Regelung, nach der Flüchtlinge ihre Ausbildung abschließen können und dann noch für 2 weitere Jahre einen Aufenthalt bekommen.
Wir sind ja in einem Spagat auf der einen Seite zwischen Innenpolitik und Asylpolitik und sozusagen dem Fachkräftemangel der Betriebe. Und wir haben mit der sogenannten 3+2-Regelung, die eine Duldung für Auszubildende ermöglicht, schon eine erste Verbesserung erreicht. Aber immer noch sind die Regeln natürlich im Detail kompliziert. Und wenn dann aus Betrieben heraus, aus Ausbildung und Beschäftigung heraus jemand abgeschoben wird, dann ist das aus Sicht des Betriebs eine verfehlte Investition.
Er hoffe auf eine bessere Regelung, denn der Bedarf an Fachkräften sei groß. Jedes zweite Unternehmen hat Probleme damit, offene Stellen zu besetzen. Die Flüchtlinge arbeiten verstärkt dort, wo es einen großen Fachkräftemangel gibt. In der Gastronomie, aber auch in der Bauwirtschaft, Logistik, Lagerhaltung oder als Berufskraftfahrer. Aber auch dort, wo es wenig Interesse von deutschen Auszubildenden gibt. Man kenne das Problem des Bleiberechts, sagt Sabine Häpperle vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.
Da bemühen wir uns ja aber auch, mehr Rechtssicherheit und Planungssicherheit, gerade auch für die Betriebe, aber auch für die Geflüchteten hinzubekommen.
Viele Unternehmen zumindest zeigen immer mehr Interesse daran, Flüchtlinge auszubilden. Das läuft gut. Sie unterstützen sie auch zusätzlich mit Sprachkursen, stellen Paten zur Seite oder helfen zum Beispiel im privaten Bereich bei der Wohnungssuche.
Wie können Flüchtlinge sinnvoll auf dem Arbeitsmarkt eingesetzt werden? Darüber berichtete Marcida Luca. Es traf viele Frankfurter mitten ins Herz. Vor 2 Jahren fiel der chinesische Pavillon im Bethmann-Park mitten in der Innenstadt einem Brandanschlag zum Opfer. Das traditionelle Holzbauwerk war bis dahin ein beliebter Rückzugsort vom hektischen Stadttrubel. Jetzt wird der Pavillon aber wieder aufgebaut, und zwar von denselben Kunsthandwerkern, die ihn vor 30 Jahren errichtet hatten. HR-Info-Reporterin Hanna Immich hat sich die Arbeiten angeschaut.
Es wird gehämmert, geschliffen und gehobelt. Mit viel Liebe und Handwerkskunst arbeiten 19 chinesische Handwerker derzeit am Wiederaufbau des Pavillons. Feine Schnitzereien, geschwungene Dächer, kleine Brücken über Wasser, umgeben von Grün. So soll er wieder aussehen. Lange hat die Stadt Frankfurt gesucht, um Fachleute zu finden, die die traditionelle chinesische Holzbaukunst beherrschen und den Garten des himmlischen Friedens originalgetreu wiederherstellen können, sagt die zuständige Umweltdezernentin Frankfurts Rosemarie Heilig.
Es ist nicht so einfach, auch Handwerker in China zu finden, weil da die traditionelle Arbeit ja leider auch zurückgeht. Insofern können wir uns glücklich schätzen, sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir die Bauarbeiter jetzt hier aus China haben herholen können.
Es ist dieselbe Firma, die den chinesischen Pavillon ursprünglich vor 30 Jahren schon erbaut und vor 10 Jahren saniert hat. Kunsthandwerker und Manager Hui Shen Shen aus China erklärt, was aktuell passiert.
Also angefangen haben sie ja mit dem Abriss von dem bisherigen. Und jetzt, wie man sehen kann, sind sie am Vorbereiten der Materialien. Also sie fangen mit dem Holz an, arbeiten sich dann hoch bis aufs Dach mit den Steinmetzarbeiten und den Malerarbeiten.
Einige Bauteile konnten schon in China vorgefertigt werden. In 6 Containern wurden diese von Shanghai aus über den Seeweg nach Frankfurt gebracht. Der Architekt Martin Beilmann koordiniert das Projekt in Deutschland.
Das sind die großen tragkonstruktiven Dinge, also die Stützen, die da jetzt gerade eingebaut werden. Die sind in China vorproduziert worden. Was hier vor Ort gemacht wird, ist das Dekorum. Die feinen Schnitzarbeiten oder die Blumen, die Rosetten.
Vor fast genau 2 Jahren, in der Nacht zum 1. Juni 2017, stand der chinesische Pavillon in Flammen. Teil einer Reihe von Brandstiftungen in Frankfurt. Vom Täter oder den Tätern fehlt nach wie vor jede Spur. Auch der koreanische Pavillon und Frankfurts Wahrzeichen, der Goethe-Turm, brannten dabei ab. Auch sie sollen wieder aufgebaut werden, der Goethe-Turm bereits ab diesem Herbst. Beim chinesischen Pavillon war vor allem das Haupthaus, der Wasserpavillon, vom Feuer zerstört worden. Die Kosten des Wiederaufbaus liegen bei gut 1.300.000 € und werden von der Versicherung übernommen.
Nach dem Brandanschlag vor 2 Jahren wird jetzt der chinesische Pavillon in der Frankfurter Innenstadt wieder aufgebaut. Unsere Reporterin Hanna Immich hat dabei den Kunsthandwerkern über die Schultern geschaut. Contemporary Muslim Fashion, also zeitgenössische muslimische Mode. So heißt die Ausstellung im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt. Die wird nun für Besucher geöffnet und schon im Vorfeld hat es große Kritik und Proteste von muslimischen Frauen gegeben, die in ihrer Heimat Saudi-Arabien oder dem Iran gezwungen sind, sich zu verhüllen. Doch darum geht es in dieser Ausstellung nicht, sagen die Veranstalter. Vielmehr gehe es um verschiedene Verhüllungsformen in den muslimischen Communities in der ganzen Welt. Was es damit genau auf sich hat, Vajas Dabrianos berichtet.
Ein weißer Filzhut, der nur entfernt an ein Kopftuch erinnert. Eine Hose mit blauen und schwarzen Ornamenten und darüber ein Mantel. Halstuch und Tuch als Gürtel haben ein anderes Muster. Durchaus ein körperbetonter Look, aber es ist wenig Haut zu sehen. Das Modell einer indonesischen Designerin ist eines von vielen ganz unterschiedlichen Interpretationen körperverhüllender Mode, sagt Kuratorin Jill D'Alessandro vom Fine Arts Museum in San Francisco.
One of the things that we are really trying to talk about.
Wir versuchen hier die Unterschiedlichkeit der Stilrichtungen zu zeigen und auch, dass jede Kultur, jedes Individuum seine eigene Interpretation davon hat. Dazu gehören auch verschiedene Themen wie Sportswear mit langärmeligen Hoodie und Basecap, aber auch das wallende Gala-Hochzeitskleid für den saudi-arabischen Markt in Knallrot mit unzähligen Strasssteinen von Dior. Ergänzt wird die Ausstellung von Arbeiten deutscher und österreichischer Designerinnen, sagt Marit Ifo-Makupka, Kuratorin für Mode, Körper und Performation am MAK.
Einmal haben wir Misan aus Mannheim, die eben auch als Brückenbauerin bezeichnet wird und auch von der Bundesregierung eben für ihre vermittelnde Arbeit schon mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Oder auch Naomi Afia, die in Deutschland geboren, aufgewachsen ist, aber jetzt in Wien lebt und dort auch Modedesign studiert hat und mit ihrem Label sehr auf Nachhaltigkeit setzt und sich klar gegen Fast Fashion und die Produktionsbedingungen positioniert und sich mit den Lebensrealitäten ihrer potenziellen Kundinnen und Trägerinnen auseinandersetzt.
Die Kritik soll unter anderem in einem Forum ausgetauscht werden, das 3 Tage lang zum Gespräch einlädt. Koordinatorin ist Nabila Bushra, die selbst ein Kopftuch trägt. Sie ist traurig, dass so viel Negatives gegen die Ausstellung veröffentlicht wurde, obwohl ihr Fokus nicht auf dem Kopftuch und der Vollverschleierung liegt.
Ich finde hier, die Ausstellung ist so stark und so facettenreich. Hinter jedem Werk steckt eine sehr, sehr starke junge Frau, die auch gefeiert werden muss. Und das ist auch eine Art von Empowerment und natürlich auch den Fokus auf die Modedesignerinnen zu legen.
Die Ausstellung Contemporary Muslim Fashion läuft bis zum 19. September im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt. Vajas Dabrianos hat für uns schon mal einen Blick darauf geworfen. Und das war Der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung können Sie wie immer auch nachhören und herunterladen auf hrinforadio.de.